der Gedanke, die Idee zu diesem Thema kam, wie gesagt, zum Thema des letzten Sonntages beim großen Abendmahl: Erstlinge, Erstgeburt. Eine sehr traditionsbehaftete Geschichte der Erstgeburt, besonders im Alten Testament, mit einer ganz besonderen Bedeutung auch. Neutestamentlich tauchte dann der Begriff auf, die biblische Aussage: Jesus Christus ist der Erstling der Entschlafenen. Ziemlich seltsame Beschreibung, steckt letztendlich aber dahinter, dass er der Erste ist, der auferstanden ist. Und dann sind wir schon in einem Bereich, wo viele Menschen um uns herum sagen: Ja, da bist du aber gut in der Welt der Fantasie. Das geht ja überhaupt nicht. Auferstehen geht eigentlich gar nicht. Kann man nicht sehen, und letztendlich, das ist 2000 Jahre her, irgendwie ist das alles unrealistisch und passt nicht in diese moderne Welt. Man sollte anfangen, klar zu denken. Das sind so die Argumente der Menschen um uns herum. Nachvollziehbar, weil letztendlich können wir es nicht begreifen, wir können es auch nicht sehen und wir können es auch nicht fassen. Es ist tatsächlich eine Glaubenssache. Die Frage, die erste Frage, die dabei auftaucht, ist: bin ich bereit, mich da rein zu versetzen in diese Situation und in diese Geschichte und suche nach Erklärungen dieses Geschehens, der Auferstehung, oder halte ich das eher für eine mystische Angelegenheit und hake das ab? Es ist also schon zuerst der Wille danach, das tatsächlich zu ergründen oder das sein zu lassen, den Glauben tatsächlich zu hinterfragen und positiv und ihn zu ergründen und auch anzunehmen. Wenn wir sagen, Christus ist der Erstling der Entschlafenen, dann bedeutet das aber auch, dass er ja nur der Erste ist, sprich, es werden viele danach folgen. So wie die Erstgeburt meistens im Alten Testament ein Kind war und danach noch viele andere Kinder kamen. Es gibt eine erstaunliche Aussage über diese Nachfolger des ersten Auferstandenen, eine Aussage aus der berühmten Geschichte, berühmten Prophetie des Propheten Jesaja, Kapitel 53, Vers 10. Da sagt der Prophet, diese Worte sind 2700 Jahre alt: Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Können wir den Gedanken annehmen, wir, die wir jetzt hier sitzen, sind diese Nachkommen, die hier vor 2000 Jahren prophezeit wurden? Es ist schwierig und man muss schon sehr tief graben, aber es ist spannend und es lohnt sich vor allen Dingen. Und das wollen wir tun. Dieser Jesus Christus ist tatsächlich etwas völlig Außergewöhnliches. Er ist quasi ein Übermensch. Er war ganz Mensch und er war ganz Gottes Sohn. Es war einzigartig. Diese Person, Jesus Christus, gibt es tatsächlich auch von der Prophetie her nur einmal. Denn er schafft ein einzigartiges Werk, was die Welt völlig verändert, und nimmt danach die Menschen, wenn sie wollen, in dieses Werk mit hinein. Und der Schlüssel ist diese eine Person. Es wird keine zweite Person geben. Ganz im Gegenteil, diese Person wird sichtbar werden, sie wird wiederkommen und die Menschen, die an den Glauben zu sich nehmen. Eine Vorstellung, die in unserer Zeit immer mehr in das Bewusstsein rückt, weil wir den Eindruck haben, diese Zeiten, unsere Erde ist eigentlich verbrannt, zu Ende. Und das sind die prophetischen Aussagen, Jahrtausende alt, die das vorhergesagt haben, wie dieses Ende aussieht. Und das passt heute an ganz, ganz vielen Stellen. Nicht nur an einer, an vielen Stellen. In der Natur, in der Wirtschaft, in der Arbeitswelt, in der Politik, in unserem ganzen Umfeld, in der Kirchenpolitik. Alles das spiegelt letztendlich diese Aussagen, jahrtausendealten Aussagen, wider. Schauen wir uns mal genau diesen Jesus Christus an. Er sagt, also er hatte so ein paar Kernaussagen. Eine der wichtigsten Aussagen trifft er im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 24. Da sagt Jesus Christus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was hier steht. Hier ist nicht von der zukünftigen Welt die Rede, hier ist das jetzt die Rede. Wenn wir diesen Gedanken, den Jesus hier äußert, dass derjenige, der den Glauben an ihn annimmt, dass Gott gewirkt ist, glaubt dem, der mich gesandt hat, ist Gott mit gemeint. Und wissen ja, in dem Gespräch mit Nikodemus, du bekommst eine neue Seele, ich werde das steinerne Herz herausnehmen, das fleischerne nie hineinsetzen und du wirst einen neuen Geist bekommen, Gottes Geist. Und dann wirst du ein neuer Mensch sein, sagt Jesus diesem Nikodemus. Dann werden wir, wenn wir diesen Gedanken ganz ernst nehmen und ihn weiterleiten, gedanklich weiterführen, dann sind wir, um es vielleicht mal vorsichtig so auszudrücken, jetzt bereits auferstanden. Das ist nur noch nicht sichtbar. Ist das so? Wenn Jesus sagt, ich mache dich zu einem neuen Menschen, wenn du den Glauben an mich annimmst, und Gott sagt, ich werde dir meinen Geist geben, dann ist das in dem Moment passiert. Und dann bist du ein neues Wesen. Und dann bist du eigentlich schon, hast du eigentlich schon ein neues Leben und bist auferstanden. Es ist nur noch nicht sichtbar. Aber es ist schon vollbracht. Oder? Wir müssen da ernsthaft darin graben. Aber der Gedanke ist doch beeindruckend, oder? Es gibt in einer Todesanzeige, habe ich mal gelesen, und das fand ich faszinierend, dieser Spruch, wo drauf stand, der Tod ist nur eine Brücke zwischen zwei Leben. Ja. Das neue Leben ist doch schon da, innen drin, nicht sichtbar, aber trotzdem real. Und wenn das neue Leben sichtbar wird, dann... Und da hilft, um da jetzt hinter zu gucken und das so ein bisschen weiter zu erklären und das aus der biblischen Sicht ein bisschen näher zu hinterleuchten, brauchen wir wieder den Gedanken der Trinität. Es ist tatsächlich der Schlüssel. Der Schlüssel ist der Gedanke, um für uns das überhaupt nachvollziehen zu können, was in keines menschlichen Verstand passt. Damit wir es überhaupt fassen können, hat Gott uns, da bin ich ziemlich sicher, die Möglichkeit gegeben, den Trinitätsgedanken zu pflegen und auch durchzudenken. Und zwar für ihn selber, Gott ist eins und trotzdem ist er Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und auch der Mensch ist eins und trotzdem ist er Körper, Geist und Seele. Der Mensch ist ein komplexes, starkes, ein sehr wertvolles und ja, ein sehr geniales Wesen. Gott hat den Menschen geschaffen, so wie du und ich jetzt auch. Auch den alten Menschen. Und als Gott diesen Menschen geschaffen hat im Paradies, war alles genial. Es war wirklich herrlich. Es war unvorstellbar. Das passt auch nicht. Wir können uns diese Welt vor dem Sündenfall nicht vorstellen, weil sie so gewaltig ist, wenn wir sie sehen würden, würden wir tot umfallen. Wird auch so gesagt in der Bibel. Der Mensch hat sich freiwillig von seinem Schöpfer getrennt. Und das wird in dem Sündenfall genau beschrieben, haben wir schon einige Male erwähnt. Er trennt sich mit seinem Körper, er trennt sich mit seiner Seele, der Baum des Lebens, und er trennt sich mit seinem Geist, dem Baum der Erkenntnis. Und die räumliche Trenne ist die mit den Cherubinen. Der Mensch hat sich von Gott getrennt. Gott hatte ihn gewarnt, wenn du das tust, diese Liebesbeziehung, es war keine Zweckgemeinschaft, wenn du diese Liebesbeziehung aufgibst, wirst du sterben. Das ist der Tod. Und diesem Sterben, diesem Tod haben wir nichts entgegenzusetzen. Nichts. Keiner kann seinem Tod in irgendeiner Form etwas entgegensetzen. Der Fürst der Lüge ist mächtig. Und er greift alle Menschen nach dem Sündenfall. Und er fragt nicht nach Gnade oder anderen Dingen. Er ist grausam. Und das sehen wir, wie in Stellen wir unsere menschliche Natur quält. Wenn wir diese Krankenliste und diese Geschichten hören, dann denken wir, das ist eigentlich nicht auszuhalten. Er ist der Schöpfer dieser Dinge. Er ist der Lügner und der Gehässige. Er ist der Todbringende. Wir sollten ihn nicht schönreden. Und er ist mächtig. Und im Alten Testament hat Gott immer wieder versucht, auf diese Menschen wieder zuzugehen. Gott hatte auch nach dem Sündenfall gesehen, dass der Mensch von Natur aus böse war. Nach dem Sündenfall, es war nur noch Böses in ihm und er wollte die Menschen vernichten. Wir sollten das nicht vergessen. Gott hatte schon mal vor, eine neue Menschheit zu gründen. Aber die Menschen nach dem Sündenfall waren so bösartig und wir sind die Nachfolger davon, dass er sich gedacht hat, es hat keinen Zweck mehr, ich vernichte sie alle. Und hatte dann die Sippe Noah gefunden, die tatsächlich diese Liebesbeziehung erwiderte, von Herzen. Und er aus diesem Grunde das nicht tat, sondern genau nur diese Sippe überleben ließ. Aber alle anderen wurden vernichtet. Dann ist er im Alten Testament immer wieder in sehr liebevoller und barmherziger Form ist dieser Gott. Er ist ein Gott, der eine tiefe Sehnsucht nach seinen Menschen hat. Diese Sehnsucht ist trotz Sündenfall geblieben. Er sehnt sich nach seinen Menschen. Wieder so eine Liebesbeziehung aufzubauen, das ist sein Herzensanliegen. Und das hat er getan über Abraham und in dem Alten Testament. Immer wieder hat er versucht, diese Liebesbeziehung aufzufangen in dem kleinen Volk Israel. Und immer wieder lesen wir die Geschichte, wie dieses Volk über die Jahrhunderte immer wieder versagte. Es gab auch Höhen da drin. Größte Ausdehnung war König David und Salomo. Da hatte gerade die Führung Israels eine Herzensbeziehung zu ihrem Schöpfer. Trotzdem brach es immer wieder ein, bis zu der Katastrophe, dass ganz Israel zerstört wurde und die babylonische Gefangenschaft begann. Und dann, danach, geht Gott hin und macht etwas völlig Unvorstellbares. Gott geht hin und nimmt das Erbgut des sündigen Menschen in der Form der Eizelle der Maria und befruchtet diese Eizelle, dieses Erbgut des sündigen Menschen mit seiner Kraft des ewigen Lebens bereits in dem Mutterleib der Maria. Und daran wächst ein neues Wesen. Der Mensch und Gottes Sohn, Jesus Christus. Gott wird Mensch, Gott wird sichtbar. Und er tut das tatsächlich. Und dieser Mensch liegt dann zu Weihnachten in dieser Krippe und wir sehen dieses Jesuskind, armselig, wie man sagen, und doch übermächtig. Er ist Gott, aber er ist eben auch ein armseliges Menschenkind. Und mit dieser außergewöhnlichen Person, in dem Gott selbst der Erzeuger war, mit seinem Geist, mit seiner Kraft, diese außergewöhnliche Person hat uns Menschen Gott sichtbar gemacht. Mit diesem Jesus Christus ist Gott tatsächlich und auf unsere Welt gekommen, die sich so weit von ihm entfernt hatte, unwiederbringlich. Hat Gott diesen Schritt in diese Welt getan durch Jesus Christus. Und wir können an den Geschichten und an dem Wort des Lebens, an der Bibel lesen, wie dieser Christus gelebt hat und was er geredet hat und was er gesagt hat. Und wir sehen an der Vollmacht, dass er Tote auferweckt hat, dass er alle Krankheiten geheilt hat, dass er ein mächtiger Mensch war und doch hat man ihn gehasst, weil er auf der Seite der Armen und der Geknechteten und der Unterdrückten stand. Und das passte gar nicht in unsere fortschrittliche Welt und in die Welt, wo alles doch nach vorne gebracht werden kann, die Mächtigen doch nur zählen. Und dieser Jesus Christus hat den Menschen gezeigt, wie der Mensch denn eigentlich wirklich beschaffen ist. Er hat eben eine Seele und einen Geist und nicht nur das Äußere. Und damit hat auch der Mensch eine Sehnsucht nach seinem Gott und er sehnt sich zutiefst nach Erlösung aus diesem Klauen des Todes. Das tut dieser Mensch, das steckt in den Menschen drin. Und Jesus hat das gezeigt. Und er hatte tatsächlich die Macht, er hätte ganze Erdteile mit einem zerstören können. Diese Macht hatte er. Aber er wollte viel mehr. Er wollte nicht nur Erdteile zerstören und alles verändern auf dieser Welt. Er wollte das Übel an der Wurzel fassen und an der Wurzel besiegen, den Teufel selbst. Er ist es, wo die Quelle allen Übels. Und an den wollte er dran. Den wollte er besiegen und das endlich etwas anderes schaffen. Und diese Klauen aus dieser Welt, die Menschen aus diesen Klauen zu befreien. Und dafür opferte er alles. Und das tat er, weil er unser Elend sah und mit dieser göttlichen, christlichen, mit seiner göttlichen Liebe genau aus diesem Grunde das tat und sah unser Elend und hat alles auf sich genommen. Er hat diesen Sündenfall, diese Trennung von Gott, hat er zu seiner persönlichen Schuld gemacht und hat sie auf sich geladen. Es ist tatsächlich so. Und er hat diese Schuld auf sich geladen und hat diese Schuld an das Kreuz gebracht. Und er hat mit dieser diese Schuld gesühnt. Ein für alle Male. Er hat damit diese Ketten der sündhaften Welt gesprengt, sodass der Mensch, der an ihn glaubt, tatsächlich für den sich wieder der Himmel öffnet. Und er wieder zu Gott kommen kann. Und das Einzige, was der Mensch tun muss und das Einzige, was der Mensch tun kann, ist nichts von seiner menschlichen Seite. Gar nichts. Alles ist wertlos. Sondern was der Mensch tun kann, diesen Glauben an den Gott zuerst in unser Herz hineingibt, diese Türe aufzumachen und anzunehmen. Mehr ist nicht gefordert. Mehr können wir auch nicht. Weil alles andere nicht fähig ist zu irgendeiner Erlösung, was wir auf der menschlichen Seite haben. Alles ist unfähig, wie alles auf dieser Welt nichts mehr taugt. Alles wird auch untergehen. Das Einzige, was bleibt, ist eben ein neuer Himmel, eine neue Erde, die Jesus Christus einmal tatsächlich sichtbar auch öffnen wird. Es ist schon eine starke Sache. Aber der Glaube verändert tatsächlich den Menschen von innen heraus. Und er baut einen Menschen, auch wenn er die alte Hülle noch hat. Wenn der Mensch, der zum Glauben kommt an Jesus Christus morgens und einen anderen Tag morgens vor dem Spiegel steht, ist er immer noch derselbe. Und er erschrickt sich. Oh, nichts ist anders. Doch. Der Glanz der Augen ist ein anderer. Der Ausdruck ist ein anderer. Das, was man erkennt, das, was man sieht, ist alles im Hintergrund, hinter dem Spiegel, ist alles anders. Und ist tatsächlich so. Er schafft dieses neue Leben und er schafft jetzt schon tatsächlich ein Stück Himmel auf Erden. Und es ist so schwer, das wahrzunehmen, weil alles um uns herum das verneint und sagt, du bist eigentlich ein Spinner. Das passt eigentlich alles gar nicht. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt und den Mut hat, dagegen anzukämpfen und das anzunehmen, dann erlebt man das tatsächlich. Noch mehr. Jesus Christus ist nicht nur auferstanden, er hat ja auch die Verwesung nicht gesehen. Das Grab ist leer. Gottes neue Welt, Gottes Heil wird sichtbar, indem der Stein weg ist, das Grab ist leer. Auch die räumliche Trennung ist aufgehoben. Nein, der ist nicht mehr da. Der ist nicht zu Staub zerfallen oder wie heute im Krematorium verbrannt zur Asche. Nein, der war einfach nicht mehr da in der sichtbaren Welt. Der war weg. Aber er ist wiedergekommen, auferstanden und er ist erschienen in verschiedenen Hunderten von Jüngern. Ganz persönlich. Und er erscheint heute noch ganz persönlich jedem Einzelnen, nämlich der Mensch, der an ihn glaubt, trägt ihn in sich und er trägt ihn in diese Welt. Und dadurch wird er sichtbar. Deswegen sind wir diese Botschafter. Und wenn Jesus Christus wiederkommt und tatsächlich wiederkommt und es wird sichtbar, dann werden auch die Menschen, die an ihn glauben, die Verwesung nicht sehen. Sie werden nicht begraben oder sterben, sie werden entrückt, sagen wir. Sie werden den anderen Leib bekommen. Er wird umgewandelt, direkt, wenn er wiederkommt. Können wir uns das vorstellen oder ist das Fantasie? Und wenn er wiederkommt, wird er die Menschen bei sich haben, die an ihn geglaubt haben und bereits gestorben sind, die werden mit ihm kommen. Sie sind dabei. Es ist diese neue Welt, ist ja längst da. Sie ist nur noch nicht sichtbar. Und dann wird Gott hingehen und diese neue Welt und diesen neuen Himmel und neue Erde für uns öffnen und sichtbar machen. Und dann werden wir diese alte Welt, die wir jetzt hier haben, werden wir so nicht mehr brauchen. Sie ist völlig zerschunden und vom Teufel so durchsetzt, dass nichts mehr an ihr wertvoll ist. Sie wird sich in Feuer und Schwefel auflösen. Nichts wird übrig bleiben. Gar nichts. Die Menschen, die nicht an ihn glauben wollen, werden dann ein Problem haben. Sie werden diesen Himmel nicht sehen. Sie werden das Gegenstück sehen, wie das auch immer aussehen wird. Es wird fürchterlich sein. Aber auch da gibt es das Gericht. Und in dem Gericht wird letztendlich entschieden. Und wir sollten nicht Richter sein. Wir können nicht entscheiden, du bist dabei und du bist nicht dabei. Dafür fehlt uns überhaupt der Blick dafür. Das alleine ist Gottes Sache. Er wird es entscheiden und wir werden uns wahrscheinlich wundern, wie er es tun wird. Aber Jesus sagt ja nicht umsonst in Johannes 5, die, die an ihn glauben und diesen Geist Gottes bereits in sich tragen, kommen nicht ins Gericht. Sie sind schon in der neuen Welt. Erstaunlich, oder? Es ist wahrhaftig eine Glaubenssache, aber wenn man sich intensiv mit diesem Glauben beschäftigt und kämpft gegen den inneren Schweinehund, den Kampf, den werden wir behalten, dann bewahrheitet sich das. Zum Schluss eine Aussage, die wir am vergangenen Sonntag schon mal hörten, wo Paulus das beschreibt, dass das der Schlüssel unseres neuen Lebens ist. Und das gibt Energie und Kraft. Christus ist kein Statiker, keine statische Person, er ist dynamisch und er hat eine Vielfalt, wie er mit den Menschen umgeht und wie er Menschen berührt und bewegt. Das ist so bunt und vielfältig, dass wir manchmal es gar nicht verstehen. Und er bewegt Menschenherzen, von denen wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Aber es ist der Schlüssel. Und Paulus sagt, dieser Glaube an Jesus Christus, das ist es. Er bringt uns vom Tod zum Leben. In 1. Korinther 15 schreibt Paulus, 1. Korinther 15 von Vers 16 an. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferstehen werden. Der Tod ist durch die Schuld eines einzigen Menschen in die Welt gekommen. Ebenso kommt auch durch einen einzigen die Auferstehung. Alle Menschen müssen sterben, weil sie Nachkommen Adams sind. Ebenso werden alle durch die Verbindung mit Jesus Christus zu neuem Leben auferweckt. Amen.